erstmal ist der Begriff radikaler Reformismus ja ein etwas, starkes Paradox, weil radikal und reformistisch ja im Allgemeinen als Gegensatz gesehen werden. Es ist aber nicht nur ein Wortspiel, sondern bezieht sich auf gesellschaftliche Verhältnisse, die etwas widersprüchlich sind. Wobei ich übrigens zum Punkt komme, der in der Diskussion vielleicht noch eine Rolle spielen will, nämlich die Frage, ob man Gesellschaft als eine Ansammlung von Gegensätzen ansieht oder als ein widersprüchliches Verhältnis. Ich glaube, das hat einiges von der Diskussion vorhin schon bestimmt, aber man müsste es vielleicht deutlicher aussprechen. Wie immer. Ich wollte eigentlich mein Referat, damit es nicht so widersprüchlich wird, sagen, halten über das Thema Reform und Revolution. Was ja ein uraltes linkes Thema ist und sozusagen ein nie gelöstes. Wie verhält man sich eigentlich zu den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen? Was heißt Kapitalismus, wenn man grundlegende gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen will? Wie geht das? Und das ist heute wohl etwas noch schwieriger geworden, wie es früher schien. Nicht wahr, aber schien. Wenn man einen Blick auf die herrschenden gesellschaftlichen Zustände richtet, dann fällt einiges auf, nämlich wir haben eine rapide Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums, gemessen an Produktivität, Warenausstoß und so weiter. Gleichzeitig schreitet die Armut immer weiter voran. Merkwürdig, ist auch so ein Paradox. Es gibt einen starken Druck auf Verlängerung und Intensivierung der Arbeit und zugleich besteht Massenarbeitslosigkeit, auch merkwürdig. Es gibt eine unglaublich große Menge von Leuten, die dabei sind, ständig gesellschaftliche Schäden anzurichten, an der Umwelt und so weiter und so fort. Oder Produkte zu verkaufen, die niemand braucht. Also das ist eine Form von gesellschaftlicher Arbeit, wo man sich fragt, warum eigentlich diese gesellschaftliche Arbeit notwendig und sinnvoll ist. Es werden permanent öffentliche Güter und Dienste privatisiert, obwohl man weiß, dass sie dann teurer und schlechter werden. Also ein Haufen Dinge, die eigentlich eine unerträgliche gesellschaftliche Situation charakterisieren, wo man sagen könnte, irgendwie müsste was Revolutionäres passieren, ne, angesichts dieser Unzuträglichkeiten, Unzumutbarkeiten, Irrationalitäten, die die Gesellschaft charakterisiert. Insbesondere dann oder zumindest dann, wenn man mal einen distanzierteren Blick drauf wirft und nicht sich von den Interpretationen der herrschenden ideologischen Wasserträger beeinflussen lässt. Gleichzeitig ist es aber so, dass über Revolution praktisch nicht mehr geredet wird. Wäre auch ein bisschen unsinnig angesichts der bestehenden Verhältnisse. Man könnte manchmal meinen, dass das herrschende globale Chaos, also die herrschende Irrationalität der gesellschaftlichen Verhältnisse, in der Tat das Ende der Geschichte darstellen, wie das der Herr Fukuyama mal bezeichnet hat. Allerdings hat er noch gemeint, Ende der Geschichte im Sinne von, es ist erreicht. Das Ende ist erreicht im Sinne von das Paradies. Man könnte sagen, das Ende der Geschichte ist erreicht im Sinne von Chaos und Unzuträglichkeiten. Nun hat das in der Beziehung nichts mehr Revolutionäres läuft oder von Revolution nicht mehr die Rede ist, hat Gründe. Und die Gründe liegen in bestimmten historischen Erfahrungen. Und ich denke, dass die historischen Erfahrungen, die hier maßgebend sind, diejenigen sind, dass die beiden großen gesellschaftsverändernden Projekte, die das 20. Jahrhundert gekennzeichnet hat, ziemlich kläglich gescheitert sind. Das eine ist das Projekt, das da auf die russische Revolution folgt. Und das andere ist das sozialdemokratische Projekt. Beides waren Projekte, die Gesellschaft mittels Übernahme der Staatsmacht oder Instrumentalisierung der Staatsmacht grundlegend zu verändern. Nach der russischen Revolution war es der Versuch, mittels der Diktatur des Proletariats, die sich eine Diktatur über das Volk erwies, die Menschen zu verändern und sie zu Menschen einer anderen Gesellschaft zu machen, was grandios gescheitert ist. Der sozialdemokratische Versuch war es, durch eine schrittweise Reformpolitik demokratisch legitimiert, den Kapitalismus allmählich bis zu seiner Unkenntlichkeit zu zivilisieren. Das heißt, Schritt für Schritt Reformen durchzuführen, die am Ende eine, wenn nicht Aufhebung, aber im Prinzip radikale Zivilisierung kapitalistischer Strukturen herbeiführen sollte. Das ist spätestens mit der großen Krise der 70er Jahre gescheitert, als das sozialdemokratische Zeitalter zu Ende ging und sozialdemokratische Politik im Prinzip sich als nicht realisierbar erwies. Inzwischen haben sich die sozialdemokratischen Parteien mehr oder weniger zu neoliberalen Verteidigern des Status quo gemausert. Und was heißt, dass es schon genügend Gründe gibt, über das Verhältnis von Staat und Revolution und Reform und Veränderung nachzudenken. Dabei möchte ich mit dem Staat beginnen. Es ist ein in der Geschichte der linken Parteien und Bewegungen weit verbreiteter Irrtum, der moderne Staat sei im Prinzip ein neutrales Instrument, dessen Wirkungsweise von politischen Machtverhältnissen abhänge. Also, dass es darauf ankäme, die Gesellschaft so zu demokratisieren, Kräfteverhältnisse zu verändern, dass staatliche Politik anders, nämlich reformistisch gesellschaftsverändernd sein könne. Dass also Staat emanzipativ verwendet werden könnte. Das ist im Grunde genommen die Grundlage des sozialdemokratischen Projekts, wie eigentlich auch des revolutionären Projekts. Das ist falsch. Und zwar deshalb, weil der moderne Staat ein integraler Bestandteil der kapitalistischen Produktionsverhältnisse selbst ist. Das heißt, der moderne Staat ist die politische Form, die dieses kapitalistische Verhältnis gibt. Und das beruht darauf, dass die Art und Weise, wie im Kapitalismus das Mehrprodukt produziert und angeeignet wird, über Privateigentum, Markt, Konkurrenz läuft, nicht über unmittelbare Erpressung des Mehrprodukts wie im Feudalismus oder der Sklavengesellschaft. Und dies wiederum bedeutet, dass die politische Macht eine außerhalb der gesellschaftlichen Klassen institutionalisierte Form annehmen muss. Das heißt, die physische Zwangsgewalt darf nicht bei den einzelnen Klassen liegen, sonst könnte Marktwirtschaft und so weiter nicht funktionieren. Die Kapitalisten dürfen nicht ihre Konkurrenzkämpfe mit Waffengewalt ausüben. Sie dürfen auch die Arbeiterklasse nicht mit Gewalt dazu zwingen, sondern es müssen bestimmte strukturelle Verhältnisse aufrechterhalten werden, die diese Form der Ausbeutung möglich machen. Und dazu bedarf es der Institutionalisierung der Zwangsgewalt außerhalb der Klassen, getrennt von der Gesellschaft, damit die Trennung von Politik und Ökonomie, von Staat und Gesellschaft und so weiter. Das Wichtige ist dabei, dass das nicht heißt, dass der Staat außerhalb der Produktionsverhältnisse steht, sondern gerade so, wie er ist, als getrennt von den gesellschaftlichen Klassen, ist er ein Bestandteil der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und ist im Prinzip, weil es die Trennung von Politik und Ökonomie gibt, darauf angewiesen, dass diese Verhältnisse weiter existieren, schlicht als Steuerstaat. Weil das Staatspersonal weiter seine Gehälter kriegen will, wenn der Staat funktionieren will, muss der ökonomische Reproduktionsprozess, das heißt das kapitalistische Verhältnis, aufrechterhalten werden. Und jede Aktion, die sich im Kern dagegen richtet, ist von Seiten des Staates im Prinzip nicht möglich. Insofern ist das heißt nicht, dass es Modifikationen staatlicher Politik geben kann. Es ist natürlich, es gibt unterschiedliche Wege, kapitalistische Reposition oder die kapitalistische Gesellschaft aufrechtzuerhalten, aber der Staat oder staatliche Politik stößt an die Grenzen, wo es auf die Grundlagen dieser gesellschaftlichen Verhältnisse zieht. Das heißt, der Staat der kapitalistischen Gesellschaft, der Staat, unser Staat, der Staat, der hier existiert, ist nicht der Sitz von Macht oder die Ausgangsstelle von Macht, sondern ist ein Produkt von Machtverhältnissen, die woanders existieren, die woanders ihre Grundlage haben. Und daher auch das Scheitern aller Versuche im Gefolge von Revolutionen oder politischen Erfolgen auf parlamentarischem Wege, eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen. Das heißt, dass gesellschaftsverändernde Prozesse oder überhaupt die Frage, was Emanzipation heißt, nicht mehr in den Kategorien von Partei, Staat, staatlicher Politik, staatlicher Herrschaft diskutiert werden muss, sondern anders. Und da komme ich auf Punkte, die dankenswerterweise den Nikola von mir schon relativ deutlich angesprochen hat. Ich möchte darauf nochmal eingehen, um es in diesem Gesamtkonzept deutlich zu machen. Den Zusammenhang kann man sich deutlich machen, wenn man zurückgeht auf die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft selbst. Nämlich, die bürgerliche Gesellschaft ist ja nicht entstanden durch die bürgerliche Revolution. Die bürgerliche Revolution war sozusagen der Abschluss der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft. Die bürgerliche Gesellschaft hat sich mit ihren Eigentumsverkehrsformen, ihren Subjektprägungen innerhalb der vorhergehenden Gesellschaften, der feudalen Gesellschaft durchgesetzt. Da sind die entsprechenden Verkehrsformen und Vergesellschaftungsformen entstanden. Darin sind auch Ansätze einer bürgerlichen Klasse entstanden. Und die bürgerliche Revolution war eigentlich der Abschluss einer historischen Entwicklung, in der sich gesellschaftliche Verhältnisse schon verändert hatten. Es war sozusagen die politische Vollendung dieses Prozesses, in dem die Bourgeoisie den Staat sozusagen nach ihren Prinzipien geformt hat. Man muss davon ausgehen, dass gesellschaftliche Veränderungsprozesse immer in der Gesellschaft ansetzen und nicht sozusagen von außen an sie herangetragen werden, auch über den Staat. Nun ist das Problem, dass sich Geschichte nicht einfach wiederholt. Die feudale Gesellschaft hatte die Eigentümlichkeit, dass sie in der Tat Spielräume für die Durchsetzung alternativer Vergesellschaftungsformen bereitgehalten hat. Das lag in der Form der Macht, der Machtkonzentration, in der Art und Weise der ökonomischen Beziehungen. Der Punkt bei der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft ist, dass man davon ausgehen muss, dass sie keinen Raum für die Durchsetzung von Alternativen schafft, sozusagen auf naturwüchsigem Wege. Im Gegenteil, sie tendiert dazu, Alternativen immer wieder zu zerschlagen. Wir haben im letzten Referat Beispiele dafür gehabt, ne, wie die ökonomischen und Machtverhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft immer dahin wirken, gesellschaftliche Alternativen aufzusaugen, zu inkorporieren, unschädlich zu machen. Und das ist eine sehr wichtige Sache, die nämlich darauf hinausläuft, dass man bei der Veränderung der bürgerlichen Gesellschaft nicht auf automatische Prozesse vertrauen kann. Also dass sich etwas sozusagen von selbst alternativ herausentwickelt, sondern Alternativen müssen immer das Produkt von bewussten gesellschaftlichen Projekten und Ansätzen sein. Es bedarf also eines konkreten, direkten, zielgerichteten Handels, um die darauf zielen, gesellschaftliche Strukturen umzuwälzen und die auf die bestehenden Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse reagieren. Nun ist es aber so, dass die bestehenden Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse nicht nur Eigentumsverhältnisse sind oder die in der Verfügung über Produktionsmittel liegen, sondern dass sie darin liegen, wie überhaupt produziert, wie Arbeit verteilt wird, wie Geschlechterverhältnisse sind, wie Konsumstile sind, wie Naturverhältnisse gemacht werden. Kurz, die herrschenden Verhältnisse sind eine Lebensweise und nicht nur ein Teil der Lebensweise, also im Sinne von Eigentumsverhältnissen. Sie sind ein komplexes Feld von Praktiken, Orientierungen, die wir alle reproduzieren, die wir alle vorantreiben und die... Das heißt, der Kapitalismus ist dem Menschen nicht äußerlich, er kommt nicht von außen auf sie zu, sondern wir reproduzieren ihn ja in unserem alltäglichen Leben, selbst wenn wir verbal dagegen protestieren. Wir unterwerfen uns ja auch seinen Prinzipien. Das heißt, wenn man Gesellschaft verändern will, dann muss es an dieser alltäglichen Praxis ansetzen, an üblichen Verhaltensweisen und Bewusstseinsformen, die einen sehr breiten gesellschaftlichen Raum einnehmen. Und das ist ein schwieriges Geschäft, weil damit auch zugleich gegen die Gewalt der herrschenden Strukturen angegangen werden muss. Und das ist nicht nur eine Gewalt, die offene Gewalt der Staatsmacht oder so, sondern auch die Gewalt der Strukturen, die in uns selbst immer wirksam ist und in uns einordnet oder einfügt in die bestehenden Verhältnisse. Es käme also darauf an, anstatt die staatliche Macht zu erobern, in welcher Form auch immer, die Gesellschaft praktisch zu revolutionieren, wie es der Marx in den Feuerbach-Thesen richtig ausgedrückt hat, praktisch zu revolutionieren. Das ist was anderes als eine politische Revolution. Und das kann man als radikalen Reformismus bezeichnen. Und zwar radikal deshalb, weil gesellschaftliche Veränderung an die Wurzel der gesellschaftlichen Ausbeutung und Unterdrückungsverhältnisse gehen muss. Das heißt, die alltäglichen Verkehrsformen, die Verhältnisse zwischen Geschlechtern und so weiter und so fort. Und Reformismus deshalb, weil das nicht durch einen Coup verändert werden kann, sondern nur durch langwierige und schwierige und schmerzhafte Lernprozesse und Verhaltensveränderungsprozesse. Das ist das Reformistische dran. Es ist schrittweise und es ist kein Coup, der einen Abschluss hat, sondern es ist zu denken als ein Lernprozess, der auch Rückschläge und Schwierigkeiten und Niederlagen beinhalten muss und kann. Das heißt, es ging ja um eine selbstrevolutionierende Gesellschaft, wenn man so will, und um mehr als um eine politische Kultur, nämlich eine soziale und kulturelle Revolution. Um einen derartigen Prozess voranzutreiben, bedurfte es also politisch-sozialer Bewegungen und in deren Zusammenhang der Entwicklung von Formen von politischer Selbstorganisation, unabhängig von den herrschenden Apparaten, die anderen Logiken folgen, die einen anderen Politikbegriff beinhalten. Einen Politikbegriff, der zum Beispiel den alten Slogan der Frauenbewegung nutzen, fest merken, dass das Private politisch ist, in dem Sinne, als in der Tat private, das heißt alltägliche Verhaltensweisen und Orientierungen entscheidend sind für politische Herrschaftsverhältnisse. Das ist nicht neu. Wir wissen, dass es eine Reihe von in diesem Sinne kulturrevolutionären Bewegungen gab, die relativ viel verändert haben. Die studentische Protestbewegung hat relativ viel verändert an der Gesellschaft, ebenso wie die Frauenbewegung, ebenso wie die Ökologiebewegung. Die sind zwar mit ihren Ansprüchen gescheitert, aber sie haben sehr viel verändert. Und man muss sehen, dass die Tatsache, dass über Naturverhältnisse oder Geschlechterverhältnisse oder Demokratie oder Selbstbestimmung anders geredet wird als vor 50 Jahren, das ist nicht von den Parteien und nicht vom Staat gekommen, also keineswegs, sondern es kam aus diesen Bewegungen heraus, wurde zum Teil von Staat und Parteien übernommen, klein gemacht, wieder zurechtgeschnitten, aber es ist ein Beispiel dafür, woher gesellschaftliche Veränderungen eigentlich kommen. Sie kommen nicht von den politischen Apparaten, können sie auch gar nicht kommen, weil die politischen Apparate darauf fixiert sind, die bestehenden Zustände zu erhalten, so wie sie sind. Dass diese Bewegungen gescheitert sind oder ob sie gescheitert sind, ist noch eine andere Frage. Aber insoweit sie an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert sind, das wäre nicht Anlass dazu zu sagen, dass man davon Abstand nehmen könnte, sondern es käme darauf an, dann zu fragen, aus welchen Fehlern muss man eigentlich lernen. Und zu den Fehlern gehört zum Beispiel die Vorstellung, man könnte schnelle Erfolge erzielen. Also viele Bewegungen, ist klar, wenn eine Bewegung außerhalb der Apparate sich organisiert, wenn es Selbstorganisation, andere Politikbegriffe, dann ist es eine sehr anstrengende und sehr unstabile Sache. Man kann nicht auf die Macht der herrschenden Institutionen trauen. Man braucht Finanzen, man braucht Organisationsstrukturen, die schwierig sind und die dann auch relativ leicht wieder zusammenbrechen. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Konjunkturen solcher Bewegungen auch relativ kurz sind. Aber daraus auf ein notwendiges Scheitern zu schließen, ist wieder eine andere Sache. Also ich denke, und ich muss nur eines sagen, das, was ich jetzt sage über Methoden oder Wege der Gesellschaftsveränderung, das ist auch kein Rezept. Das ist zunächst mal nur eine Erkenntnis aus bestimmten theoretischen Überlegungen bezüglich der Natur der bestehenden Gesellschaft und aus bestimmten Erfahrungen. Wie das im Einzelnen laufen kann, das ist eine Frage, die erstmal noch experimentiert werden muss. Deshalb, und ich finde, das ist auch richtig, also dass heute sich kritische Bewegungen sehr viel weniger als feste Bewegungen mit einem festen Programm und festen gesellschaftlichen Vorstellungen präsentieren, sondern eher als Suchbewegungen. Das hängt auch mit diesen Erfahrungen zusammen. Es gibt keinen strategischen Plan für die Veränderung der Gesellschaft. Es gibt vielfältige Ansätze, die auch sehr unterschiedlichen Interessen folgen und die, die Frage ist, ob die sich zu irgendwas zusammenfinden. Ich denke, dass wenn man die heutige sogenannte globalisierungskritische Bewegung nimmt mit ihren verschiedenen Aspekten, dann unterscheidet sie sich genau darin von traditionelleren Bewegungen, nämlich dass sie keine klare Struktur, keinen klaren politischen Inhalt, sehr viele Inhalte hat. Ob das die Multitude ist, frage ich mich natürlich auch. Aber was sie wichtig macht, ist gerade ihre heterogene Struktur, dass viele Erfahrungen konfrontiert werden, viele Interessen konfrontiert werden und dass es ein relativ offenes Feld und dass es eine Bewegung ist, die relativ stark anti-institutionalistisch im Sinne von herrschenden institutionellen Strukturen ist. Allerdings denke ich, dass das Schicksal dieses Bewegungskomplexes, der sich dabei herausgebildet hat, sehr wesentlich davon abhängt, ob das sich zu einer politischen Bewegung im engeren Sinne zurückbildet, ob es eine soziale, politisch-soziale Bewegung wird. Also ob die Bewegung sich darin erschöpft, staatliche Politik anzugreifen, zu behindern und so weiter und so fort, was wichtig ist, oder ob sie weitergeht und gesellschaftliche Veränderungen ins Auge nimmt. Und da kann man schon was lernen von dem Ding, die Nicola benannt hat, oder den Zapatistas in Mexiko, oder vielen Bewegungen in der Peripherie, die weniger bekannt sind, weil sie weniger spektakulär sind. Das ist schon eine Frage der Übertragbarkeit, aber ich denke gerade die Tatsache, dass unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen sich andere politische Formen herausbilden können, heißt nicht, dass man die kopieren muss, aber dass man schon von ihnen lernen kann in Bezug auf das, was hier passiert. Und das ist ja auch ein Vorteil der globalisierungskritischen Bewegung, dass diese gegenseitigen Lernprozesse vielleicht ein bisschen stärker werden und dieses Nord-Süd-Gefälle, was im Allgemeinen diesen Diskussionen eine Rolle gespielt hat, nicht mehr so deutlich ist. Es gibt da ein in diesem Zusammenhang bekanntes Buch von John Holloway, das heißt Die Gesellschaft verändern, ohne die Macht zu übernehmen. Das könnte missverstanden werden. Ich denke, dass staatliche Politik schon wichtig ist. Der Staat, der herrschende Staat, ist immerhin die Instanz, die Regeln setzt, die Finanzen bereithält und in der auch soziale Kompromisse oder Erfolge festgeschrieben werden müssen und können. Der Punkt ist also nicht, ist, dass man Politik nur außerhalb des Staates machen kann, dass also staatliche Reformpolitik unsinnig wäre, sondern der entscheidende Punkt ist, dass staatliche Reformpolitik nicht funktioniert, wenn es nicht außerhalb des Staates Initiativen, Ansätze, Selbstorganisationen gibt, die staatliche Politik unter Zwang setzen zu reagieren. Dass also staatliche Reformpolitik eigentlich nur eine Perspektive hat, wenn sie wenn außerhalb des Staates und gegen den Staat Bewegungen existieren, die Kräfteverhältnisse verändern und hegemoniale Strukturen in der Gesellschaft selbst verändern. Und ich denke, das war auch ein bisschen ein Problem bei der Wahrnehmung der staatlichen Reformpolitik in der Nachkriegszeit. Ich meine, die Zeit der 50er, 60er, 70er Jahre, bis Ende der 70er Jahre war ja gekennzeichnet in allen kapitalistischen Ländern durch einen relativ großen Erfolg staatlicher Reformpolitik. Ne? Also ja, das sozialdemokratische Projekt im weitesten Sinne. Was dabei vergessen wurde, ist, dass das nicht auf der Basis wirklich aktiver Kräfteverhältnisse im Innern der Gesellschaften passiert ist, sondern sehr wesentlich auf der Basis eines Systemkonflikts zwischen Ost und West, der die herrschenden Klassen, die herrschenden Gruppen in den kapitalistischen Ländern dazu gezwungen hat, bestimmte Zugeständnisse zu machen, um ihr Teil der Gesellschaft akzeptabler zu gestalten. Das ist spätestens seit 1989 passé, dieser Druck. Und seither verändert sich auch einiges, und zwar ziemlich radikal. Und trifft die reformistischen Kräften vollkommen sozusagen von hinten, ne? Weil gerade die sozialdemokratische Politik mit ihrem Staatsreformismus prinzipiell darauf verzichtet hat, gesellschaftliche Mobilisierung herzustellen. Ne? Es war ein reines etatistisches Projekt und das ist gescheitert und ist gerade dadurch gescheitert. Also nochmal, nur ganz kurz, ne? Also meine Argumentation ist nicht, den Staat vorne lassen, auf staatliche Politik überhaupt zu verzichten, aber das Argument ist, reale politische Machtverhältnisse werden woanders verändert. Und staatliche Politik ist höchstens eine Reaktion darauf und muss auch notwendig beachtet werden, aber nicht als Ansatzpunkt. Nur mal kurz, vielleicht, wenn ich die Zeit noch habe, die habe ich noch. Paar Bemerkungen dazu, was es aktuell bedeuten könnte. Wie gesagt, es gibt keine Pläne, es gibt auch keine Konzepte, es gibt kein radikaler Reformismus, es ist kein Parteiprogramm, sondern eher so ein Versuch, gesellschaftliche Zusammenhänge einsichtig zu machen. Aber ich denke, wichtig ist, glaube ich, dass man sich kritische Ansätze oder kritische Initiativen, die kriegen natürlich ihre Bedingungszusammenhänge von den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen immer auch präsentiert. Die können nicht frei gewählt werden. Und ich denke, dass wir in Bezug auf die herrschenden Verhältnisse zwei ziemlich zentrale gesellschaftliche Konfliktfelder haben, die wichtig sind. Nämlich das eine ist, was passiert eigentlich mit dem Sozialstaat, der neoliberal demontiert wird, Aber was ist denn die Alternative dazu? Ne? Und zum Zweiten Privatisierung. Also eine herrschende gesellschaftliche Tendenz ist die reine Privatisierung aller gesellschaftlichen Verhältnisse. Bildung, Gesundheit, Wohnen, Verkehr, alles privatisiert. Wichtig ist dabei, dass in Bezug auf den Sozialstaat, und das denke ich, das ist eine ziemlich wichtige Sache, was die Schwäche der Linken angeht, im Grunde genommen wenig alternative Konzepte bestehen. Also die Gewerkschaften und die Sozialdemokratien haben, soweit sie das überhaupt noch tun, die Vorstellung, man muss zurück zu dem, was man war, den Sozialstaat wiederherstellen. Was dabei nicht beachtet wird, ist, dass das Scheitern dieses Modells nicht nur dem neoliberalen Angriff geschuldet ist, sondern auch der Unzufriedenheit darüber bei den Betroffenen selbst. Der traditionelle Sozialstaat war hochkontrollierend, repressiv, diskriminierend und so weiter und so fort, das weiß man. Deshalb war seine Basis auch nicht so besonders gut. Die Frage wäre nur, wie wären gesellschaftliche Verhältnisse eigentlich anders zu denken? Und ich denke, das ist entscheidend heute ist die Praktizierung und Durchsetzung von Vergesellschaftungsverhältnissen, die nicht bestimmt werden vom kapitalistischen Markt- und Geldverhältnis. Das ist was anderes als die traditionellen Kämpfe der Arbeiterklasse, die innerhalb dieses kapitalistischen Markt- und Geldverhältnisses ginge, also um mehr Lohn, um mehr Arbeitszeitverkürzung und so weiter und so fort, soziale Sicherung. Heute hat sich das geändert. Ich denke, dass mit dem Neoliberalismus wirklich neue Konfliktpunkte in das Zentrum gerückt worden sind. Und das trifft insbesondere die Form der Arbeit und die Frage, wie sieht eigentlich gesellschaftliches Leben in dieser Gesellschaft aus? Und ich denke, da gibt es spannende Geschichten. Das mag zwar ein bisschen abseitig erscheinen, aber es gibt die ganz heftigen Auseinandersetzungen um geistiges Eigentum. Da spielt eine Rolle, andere Formen von gesellschaftlicher Arbeit. Das sind beispielsweise die Auseinandersetzungen um die sogenannte freie Software. Ist spannend, weil sich hier gesellschaftliche Arbeitsformen durchsetzen, die nicht mehr vom Lohn- und kapitalistischen Arbeitsprinzip betroffen sind, dass es da Leute gibt, die in einer neuen Form von Kooperation Produkte hervorbringen, die ein kapitalistisches Unternehmen nie schaffen könnte, weil es die Ressourcen gar nicht hat. Und das wird wiederum aber bekämpft unter dem Prinzip der Aufrechterhaltung kapitalistischer Arbeitsverhältnisse. Das ist ein zwar möglicherweise abseitig erscheinender, aber wirklich zentraler Punkt, wie überhaupt die Frage des geistigen Eigentums bei der immer stärkeren Vergeistigung der gesellschaftlichen Arbeit, also immaterielle Arbeit, eine immer zentralere Rolle spielt, bei der Herstellung oder Durchsetzung kapitalistischer Vergesellschaftungsverhältnisse. Das wäre ist ein wichtiger Auseinandersetzungsbereich. Der andere ist die Frage also Sozialstaat. Da gibt es die Debatten um das bedingungslose Grundeinkommen. Das heißt, die Frage, warum eine Gesellschaft, die so reich ist wie die bestehenden hier in diesem Teil der Welt, es sich nicht leisten könnte, allen ihren Mitgliedern ein auskömmliches Leben zu sichern, unabhängig davon, was und wie und ob sie arbeiten. Einfach nur als Menschenrecht. Steht übrigens schon in der UNO, Menschenrechtsdeklaration, muss man auch sagen. Alle Menschen haben ein Recht auf ein würdiges Leben, unabhängig von Arbeit. Es steht da drin. Aber ist natürlich keine Realität. Möglich wäre das finanziell, das ist überhaupt keine Frage. Ist aber ein Angriff auf natürlich das kapitalistische Arbeitsprinzip, das nur essen soll, wer arbeitet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, genauso gut wie etwas, was wir als soziale Infrastruktur bezeichnen, nämlich die Sache, dass bestimmte grundlegende Lebensbedürfnisse nicht marktförmig bereitgestellt werden sollten, sondern allen kostenlos und frei verfügbar. Das ist Gesundheit, Bildung, Verkehr, Wohnen, Kultur im weitesten Sinne. Also was ich sagen wollte ist, der Punkt ist jetzt folgender. Man kann sich das gesellschaftliche Dasein im Sinne von Arbeitsformen, im Sinne von Grundeinkommen, im Sinne von sozialer Infrastruktur wirklich sehr grundsätzlich anders vorstellen. Aber Wichtig ist dabei, es ist unsinnig, solche Modelle einfach zu entwerfen und sagen, jetzt machen wir das staatlich, indem wir Mehrheiten dafür kriegen, sondern man muss dabei sehen, dass erstmal die Mehrheit der Bevölkerung gegen sowas ist. Ne? Also wenn Sie mit Leuten diskutieren, das heißt mit Betroffenen, mit Arbeitslosen, da sagen die, ja nein, natürlich muss man arbeiten, um was zu kriegen. Das geht ja gar nicht anders. Das Arbeitsethos steckt unheimlich tief. Die andere Frage ist, ja, wenn öffentliche Dienstleistungen gratis zur Verfügung stehen, dann werden die ausgenutzt. Ne? Da entsteht die Tragödie der Gemeingüter, weil sie nur unsinnig damit umgegangen wird. Ne? Also alle diese Erfahrungen, die man natürlich mit Recht hat unter den bestehenden Verhältnissen, wirken sich solchen Forschungen entgegen. Das heißt, und das meine ich jetzt mit radikalem Reformismus, solche Debatten in Gang zu bringen, ist auch ein Weg dazu, überhaupt mal Bewusstsein zu verändern, wie Gesellschaft überhaupt gelebt werden könnte unter bestehenden Bedingungen. Also dass der Kampf selber darum ein wichtiger Punkt ist der Veränderung von gesellschaftlichen Prozessen und vor allem, dass damit auch einhergehen muss, etwas, was mit Selbstorganisation zu tun hat, nämlich wenn zum Beispiel öffentliche Güter in stärkerem Umfang allgemein dargeboten werden, dann geht das nicht durch staatliche Verwaltung. Das geht schief, das weiß man ja auch aus vielen Erfahrungen, sondern das geht nur, wenn ganz entscheidend dezentralisiert wird. Wenn also zum Beispiel öffentliche Güter im Gesundheitswesen nicht im Sinne von staatlichen Maschinenparks bereitgestellt werden, sondern von dezentralen Gesundheitszentren, wo Leute selber darüber entscheiden, was sie brauchen und so weiter und so fort. Das heißt, die soziale Infrastruktur kriegt nur einen Sinn, wenn sie demokratisch, solidarisch und dezentral organisiert wird. Dies aber durchzusetzen ist erstmal, das sind wir wieder beim Punkt Reformismus, ist nicht sozusagen einfach ein antikapitalistisches Projekt im Sinne von, jetzt stürzen wir den Kapitalismus. Es geht ja in einer gewissen Weise, auch innerhalb kapitalistischer Gesellschaften, aber das Projekt ist eines, dass das Bewusstsein verändert, das andere Form von Gesellschaftsform, die nicht über Markt und Arbeit vermittelt sind und über Geld, überhaupt mal wieder zur Debatte einer realen gesellschaftlichen Entwicklung werden lässt. Und das, denke ich, wäre schon wichtig, für, wenn man über gesellschaftsverändernde Projekte nachdenkt. Was also heißt zusammenfassend, wenn man über Gesellschaftsveränderung nachdenkt, geht es erstmal darum, relevante Konflikte zu definieren. Das heißt, wo liegen eigentlich die relevanten Konflikte ab, die realen Kontroversen in dieser Gesellschaft? Zweitens, es reicht nicht, an den Staat zu appellieren. Es reicht auch nicht daran, zum Beispiel zu sagen, stopp doch die Privatisierung. Das werden wir nicht machen, ne? Solange das Geld verspricht und Ruf und Sieg bei Wahlen. Es kommt darauf an, neue Formen von Vergesellschaftung zu praktizieren und in der Praktizierung von neuen Vergesellschaftungsformen auch plausibel zu machen, dass andere gesellschaftliche Verhältnisse möglich sind. Und dabei auch, worauf es vor allem ankommt, in diesem Prozess der Organisierung, der Diskussion, der Schaffung neuer Alternativen, der Schaffung neuer Möglichkeiten, den Menschen selber zu verändern. Und wie gesagt, das ist kein Rezept für irgendwas. Das ist nur erstmal eine Skizze von Bedingungen, die notwendig wären, um gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern. Ob sie sich verändern und wie genau, das ist eine Frage der Menschen selber. Ne? Nur alle, die sich politisch bewegen, politisch arbeiten, müssen sich eigentlich einiger dieser Prinzipien bewusst sein. Ne? Also zum Beispiel der Frage, was man mit dem Staat machen kann, was nicht. Was man mit Parteien machen kann, was nicht, wie gesellschaftliche Veränderungen laufen, wie Gesellschaft überhaupt verändert wird. Das ist sozusagen grundlegend. Und daraus müssen sich Ansätze finden, die natürlich vielfältig sind, unterschiedlich und in verschiedenen Teilen der Welt ganz unterschiedlichen Charakter haben, aber möglicherweise durch einen Austausch von Erfahrungen und durch gegenseitige Lernprozesse auch sowas wie zu übergreifenderem führen könnten. Und das wäre dann da auch der Erfolg einer Bewegung, die über das hinausführt, was jetzt sozusagen an lokalen und einzelnen Projekten vorhanden ist. Es klingt also relativ pragmatisch und anspruchslos, ist aber im Grunde genommen ziemlich anspruchsvoll. Ne? Also ich denke auch, wenn man über gesellschaftliche Veränderungen nachdenkt, dann kommen wir in Punkte, die sehr schwierig sind. Ne? Weil, wenn man einfach mal sich selber fragen muss, wie müsste man sich eigentlich verändern, um in einer anderen Gesellschaft wirklich leben zu können, das wäre hart, muss man einfach sagen. Ne? Man müsste auf vieles Gewohnte verzichten, um anderes zu gewinnen, was man wahrscheinlich gar nicht so genau kennt. Und das ist, ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die aber nur durch wirklich praktische, durch Praxis verändert werden kann, nur nicht durch Veränderungen im Denken selber.